Ja, meine Frage ist denn ja, was wäre denn jetzt die Lösung dieses Finanzproblems? Und ich denke, dass die eine Lösung wäre, wenn die Banken Geld geben würden, wenigstens für die wenigstens E-Mobilität, dass innerhalb von 10 Jahren, dass ich hier nur noch Elektrofahrzeuge sehe, die über regenerative Energien aufgeladen werden. Da wäre doch eine Möglichkeit, mal Geld wirklich einzusetzen und nicht nur zu verbrennen. Wir merken das alle an der schlechten Luft hier in Berlin, die Emissionen, die aus den Autos rauskommen würde. Warum gibt es nicht eine Regierung, die sagt, in 5 Jahren sind Autos mit fossilen Energien verboten, auch die LKWs. Wir haben aber ein Angebot, wir geben dem Verbraucher günstige Kredite, dass er sich die E-Fahrzeuge kaufen kann, auch im Lastenverkehr, dass wir wieder zurück zur Schiene kommen, dass wir unsere Umwelt wieder so gestalten, dass kommende Generationen eine Chance haben. Dann wären ja denn auch die Banken berechtigt. Ich frage mich, was soll hier das mit dem Berliner Flughafen? Woher kriegen die überhaupt Geld, um immer weiter Geld dort zu verbrennen? Was wir nach dem 18. September über die Grundsteuer und alles andere den Kopf dafür hinhalten müssen. Wo ist jetzt hier irgendwo die Lösung, den ich den Banken rantragen kann? Wir haben ja immerhin auch so eine Bank wie Bank für Gemeinwirtschaft, die GSL, dass sich die Banken auch dafür fürs Gemeinwohl verpflichten und nicht für eine unrealistische Rendite von 25%. Wo ist jetzt Ihrer Meinung nach die Lösung, wie es hier weitergeht? Was schlecht ist, wissen wir, aber wo ist der Weg, der weiterführt?
Diese Nullzinspolitik der EZB bedeutet ja nicht, dass der Otto Normalverbraucher, der einen Kredit aufnimmt, davon profitieren muss. Das ist ja nur eine Form der Refinanzierung der Banken. Und dann, das halte ich persönlich jetzt erstmal für einen anderen Ast, das zu analysieren, warum die EZB diese Praxis durchführt. Also ist das eine Form vielleicht der Entschuldung der Banken? Also Banken, die über einen Nullzins sich sozusagen über die EZB sozusagen finanzieren kann, analog wie das früher bei der Bundesbank ist. Denn das ist ja keine Bank, die Geld verleiht, um Profit zu machen. Also das geht ein bisschen durcheinander. Also die EZB ist nicht die deutsche Bank oder eine französische Bank, die irgendwie Geld verleiht, um Profit zu machen. Also das muss man ein bisschen auseinanderhalten, die Geldpolitik der EZB und die Strategie und die Profitmacherei von Banken. Und außerdem ist es überhaupt ein Grundproblem, ob die Banken wirklich das Problem ist. Denn die Krise zeigt ja, dass anscheinend die Banken doch nicht so autonom sind. Ja, wenn nämlich der Vertrauenszusammenbruch, dann geschieht, was passiert dann mit Banken? Also müssen die Banken ja nicht die zentrale Rolle haben, anscheinend, die ja natürlich in der Presse zugeordnet wird, ist ja klar, ne? Also alle sind zur EZB gerast, um gegen die EZB zu rennen. Ja, aber der falsche Gegner. Naja, gut, das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu.
Mal zu den beiden Wortmeldungen schon noch, möchte ich schon noch was sagen und dann, wenn es recht ist, mache ich dann mal weiter. Also das ist immer so eine Geschichte, wenn man den am Kapitalismus erklärt, wie er funktioniert und was das für ein verrücktes System ist, dass man dann die Frage kriegt, und wo ist jetzt die Lösung für das Problem mit dem Kredit? Da muss man erst einmal sagen, für dieses Problem gibt es keine Lösung. Wenn, dann gibt es die Lösung, die dieses System selber bereithält, und die besteht darin, die Konkurrenz um, wer kann länger die Entwertung verhindern, ehe sein Geld kaputt ist. Wer kann das länger? Kann es Amerika länger? Kann es Europa länger? Kann es Japan länger? Wer kann es eigentlich sonst noch außer den dreien? Andere können das sowieso nicht in der Weise. So, dann wird eine internationale Konkurrenz um die Abwälzung der Krisenlasten auf andere draus und der Aufrechterhaltung des eigenen Kredits. So kann ich sagen, ja, wenn das die Lösung ist, dann ist, oder wenn überhaupt, dann ist das die Lösung. Aber die Lösung besteht in dem Kampf und da wird irgendeine der großen Währungen, wenn das jetzt nicht bald mal aufhört, wird daran kaputt gehen. So, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, und die finde ich dann, da muss ich richtig davor warnen, man kann nicht die ganzen Überlegungen mitmachen und dann so quasi konkret daherkommen und sagen, könnte man nicht in E-Mobilität investieren und das wäre doch der Ausweg. Ja, wenn das so leicht wäre, glaubst du, das täten die nicht machen?
Die
Ach Quatsch, das war nicht für die Katz, sondern das hat die Autoindustrie über die Krisenjahre gebracht. Da haben die Geld verdient in Zeiten, wo sie einen automatischen, einen marktbegründeten Absatz nicht gefunden hätten. So, und das hat sie erstmal erhalten und über die Jahre, in denen das Geschäft nicht gegangen wäre, drüber gebracht. Die deutsche Autoindustrie hat sich daran sehr gestärkt und ist global zum Superanbieter aufgestiegen darüber. Na, jetzt komm, ja, jetzt der andere bescheißt an anderer Stelle, das ist schon recht, aber das Grundmuster, man muss ans Grundmuster im Kopf behalten. Die deutsche Regierung setzt zum Beispiel auf die Energiewende. Ja, da geben sie ja auch viel Geld aus. Natürlich, da wird ja auch über den Staat, über staatliche Banken und über Privatbanken Geld mobilisiert für Investitionen. Aber man darf nicht vergessen, auch die rechnen dabei nicht, wie du es vorrechnen würdest. Berlin hat doch schlechte Luft und bessere Luft wäre doch für alle schön und so weiter. Sondern die rechnen, wenn wir in E-Mobilität oder wenn wir in die Energiewende investieren, dann muss das auch ein Geschäft werden. Und Deutschland ist im Moment bei der Energiewende dabei, zu überlegen, ob sie nicht zu viel Tempo vorgelegt haben. Angesichts der niedrigen Ölpreise, angesichts dessen, dass andere Nationen Energie auch ohne deutsche Technologie billig herstellen können. Dass sie bloß eine Verteuerung des Stroms in Deutschland bewirkt haben und gar nicht die internationale Konkurrenzfähigkeit in Sachen Superanbieter der neuesten Energieerzeugungstechniken hinkriegen, weil es den Bedarf danach, wegen dem billigen Öl, wegen der fortlaufenden Wirtschaftskrise auf dem Globus, nicht gibt. Deswegen bremsen sie jetzt sogar bei der Energiewende mit dem Gedanken, der Umstieg soll schon sein, aber der Umstieg ist zu teuer, ist zu schädlich für den Standort. Weil beim Standort keiner an die gute Luft denkt, sondern jeder an die Konkurrenzfähigkeit deutscher Industrien im Vergleich zu amerikanischen, die mit ihrem Frackingöl daherkommen. Also so und genau so wird auch bei der E-Mobilität gerechnet. Wenn die darauf vertrauen würden, wir erzwingen den Umstieg zur Elektromobilität in, weiß ich, 5 oder 10 Jahren, subventionieren den auf Teufel komm raus und erzwingen ihn durch Verbote anderer Antriebe. Und sind damit der Weltmarktführer von dem Zeug und verkaufen in alle Welt endlos viel Elektroautos. Wenn sie darauf setzen, sich trauen würden, dann würden sie das Geld dafür auch mobilisieren. Aber für die gute Luft tun sie es nicht, weil die sich nicht lohnt. Und man muss den Unterschied im Auge behalten, das ist wichtig.
Ja, nur das Geld hat den Menschen, nicht der Menschen.
Jetzt sind wir beim Sollen. Das Geld soll den Menschen dienen. Ja, ja, Sollen ist gut und schön, es tut's halt nicht. Und dafür ist es auch nicht da. Und entweder man bequemt sich zu der Einsicht oder man kommt immer mit neuen Idealen daher, es sollte aber. Ist aber bloß ein Sollen, ist bloß ein Wunsch. Das Zweite mit dem Argument von gerade, die EZB ist doch staatliche Institution, keine Privatbank. Sie gibt, vergibt Kredit nicht mit der Geschäftsrechnung, sondern mit einem politischen Ziel. Ja, davon war eigentlich die ganze Zeit die Rede. Sie vergibt Kredit, den Private einander gar nicht geben würden. Weil Private, die rechnen geschäftlich. Private Banken, eine der anderen, ja, die sagt, du kriegst bloß Kredit, wenn ich darauf vertrauen kann, dass die Schulden, die du hast, gute Schulden sind. Die EZB sagt, ich mache die Schulden gut, auch wenn sie schlecht sind, indem ich mich zum Garanten davon mache. Davon will ich jetzt noch ein bisschen reden, von dem letzten Punkt. Also mal die Frage, oder was erledigt ist, ist, die EZB greift notmäßig ein, weil die autonome geschäftliche Produktion von Kredit und Zahlungsfähigkeit, die eigentlich das Bankensystem aus sich hervorbringt, nicht gelingt. Weil Kredit nicht vergeben wird, weil Kredit nicht genommen wird, weil die ganze Wirtschaft im Euroraum immer noch nicht das Niveau von vor der Krise wieder erreicht hat. Muss man mal denken, jetzt bald ein Jahrzehnt lang objektiv weniger geworden. Ja, das ist für den Kapitalismus katastrophal. So, also sie greift notmäßig ein. Aber was hat sie denn eigentlich zu bieten? Womit greift sie eigentlich ein? Ja, darüber soll es jetzt noch ein bisschen gehen. Womit greift die eigentlich ein? Was ist eigentlich ihr Rettungsinstrument? Naja, da ist am offensichtlichsten eigentlich die Abteilung mit diesem Quantitative Easing. Nämlich, sie kauft gnadenlos Wertpapiere auf. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, 80 Milliarden im Monat. Und das auf 1,5 oder 2 Jahre, also Billionen. Was macht die da eigentlich? Sie kauft Wertpapiere auf. Das heißt, sie nimmt sie aus den Portfolios der Banken raus, nimmt sie ins eigene und gibt den Banken dafür Geld. Das ist eine schöne, einfache Auskunft drüber, was die eigentlich macht, wenn sie Geld ausgibt. Sie nimmt die Ungleichung von Schulden und Geld. Ja, die Banken haben Wertpapiere. Die Wertpapiere sind das Vermögen der Banken. Was die Wertpapiere wert sind, stellt sich immer erst raus, wenn sie eingelöst werden müssen und dann vielleicht nicht eingelöst werden, vielleicht schon. Banken besitzen eigentlich fremde Schulden. Es ist eigentlich Kredit, was sie besitzen. Jetzt kommt die EZB und sagt, das Problem kann ich euch abnehmen. Ihr habt Schulden und wisst nicht, ob die gut oder schlecht sind. Ich nehme die auf mich. Ich nehme die Schulden in meine Bilanz auf und gebe dafür Geld raus. Ich, man muss wirklich sagen, monetarisiere Schulden. Ich, die EZB, ich stehe gerade für eine Gleichung, die eine Ungleichung ist. Dass nämlich Schulden so gut wie Geld sind. Für diese Ungleichung steht die EZB gerade. Sie sagt so, das ist Geld wert, ihr kriegt Liquidität, ihr kriegt unmittelbar nutzbares Geld für eure Schulden, für die Bestände an Schuldforderungen, die ihr besitzt. Dass es bloß Schulden sind und kein Geld, ist euer Problem. Ich, die EZB, ich mache die Schulden zu Geld. Ich sage, die Schulden sind Geld. Ich nehme die Ungleichung auf mich und behaupte, es ist eine Gleichung. Was ist denn dann eigentlich das Geld, das sie rausgibt? Im Grunde ist das Geld der Statthalter dieser Schulden. Das ist noch nicht mal so unnormal. Der normale Prozess der Geldschöpfung der EZB findet auch so statt. Dann nimmt sie auch Wertpapiere von Banken an und gibt liquide Mittel dafür raus. Aber im Normalfall findet das auf Initiative der Banken hin statt. Auf ein Bedürfnis der Bankenwelt, wenn die sagen, ja, wir brauchen liquide Mittel. Wir geben euch gute Schulden und wir kriegen dafür liquide Mittel. Dann repräsentiert das Geld, das die EZB rausgibt, das funktionierende Bankgeschäft im Land. Das Geld repräsentiert den Kredit, der funktioniert. Und daraufhin traut sie sich sagen, Schulden sind so gut wie Geld. Jetzt repräsentiert dieses Geld mehr das Nichtfunktionieren der Schulden. Es repräsentiert Schuldforderungen, die zweifelhaft sind. Und das ist aber, na, jetzt machen wir so langsam. Und eigentlich ist also das, was die EZB rausgibt, wieder eine Art Schuldschein. Einer auf sich. Es ist wieder bloß der Austausch eines Kredits gegen den anderen. Der Kredit der Privaten, den sie aufkauft, oder der europäischen Staatsschulden, die sie aufkauft, der Kredit dieser Staaten gegen den Kredit der EZB. Jetzt gibt sie einen Schuldschein auf sich raus. Eine Verbindlichkeit auf die Zentralbank, so heißt es auch in der Geldtheorie in der modernen. Geld ist eine Verbindlichkeit der Zentralbank. Es gibt sie raus und eigentlich hat sie bloß die Schulden der einen Art gegen die Schulden der anderen Art, die Schulden des einen Schuldners gegen die Schulden eines anderen Schuldners, nämlich von sich selber, ausgetauscht. Jetzt kommt der Punkt. Das ist aber in unserer Gesellschaft nicht der Schuldschein, sondern endgültiges Geld. Dieses Geld, das die EZB rausgibt, ist nicht ein Versprechen auf erst noch einzulösen, ein erst noch einzulösendes Versprechen auf Geld, sondern das ist in dieser Gesellschaft das endgültige Geld, gesetzliches Zahlungsmittel. Alle Geschäfte müssen in diesem Geld abgewickelt werden. Alle Leute, die Forderungen haben, müssen sich durch dieses Geld befriedigt sehen. Müssen sich durch dieses Geld bezahlt machen lassen. Ja, genau. Der Umstand, dass dieser Schuldschein Geld ist, ist ein reiner Akt der Hoheit. Ein reiner politischer Beschluss, die Bürger müssen es nehmen. Und das verrät was übers Geld. Nämlich, dass das Geld selber ein Gewaltverhältnis ist. Es ist der Statthalter, der Repräsentant gesellschaftlicher Zugriffsmacht auf alles Käufliche. Aber es ist nicht der Reichtum selber. Um das mal mit einem kleinen Beispiel klarzumachen. Würde es an Benzin fehlen oder an Brot, das wäre durch ein Machtwort des Staats nicht zu ersetzen. Wenn es an Geld fehlt, kann der Staat sagen, ich schöpfe es und es gibt's. Es ist nicht wirklicher Reichtum, sondern bloß Zugriffsmacht auf Reichtum. Und Zugriffsmacht, gesellschaftliche Macht, die kann offenbar durch ein Machtwort des Staats geschaffen. Ökonomische Zugriffsmacht durch ein politisches Machtwort ersetzt werden. Da merkt man, der Staat teilt gesellschaftliche Macht zu. In erster Instanz den Banken, damit die Banken aus geschäftlichen Kalkulationen Unternehmern zuteilen. Mit welchem Ziel? Ganz klar, mit dem Ziel, dass diese gesellschaftliche Zugriffsmacht sich in Kapital verwandelt und mehr wird. Das ist nämlich die andere Seite des modernen Geldes. Auf der einen Seite ist es ein staatlicher Hoheitsakt. Und nur deswegen kann die EZB so hilfreich operieren. Auf der anderen Seite, es soll der pure staatliche Hoheitsakt nicht bleiben. Der Staat legt selber größten Wert darauf, dass sein Geld Antizipation von Geldvermehrung ist. Und nur dadurch, dass sein Geld Antizipation von Geldvermehrung ist und so verwendet wird, hat das moderne Geld auch einen Wert. Der Staat kann nämlich mit seiner Hoheit schon sagen, das ist Geld, ihr müsst es nehmen. Aber wie viel es wert ist, will er nicht und kann er nicht sagen. Der Wert des Geldes und damit das allgemeine Interesse einer geldbenutzenden Gesellschaft ist Ergebnis seiner kapitalistischen Verwendung. Insofern ist der Akt der EZB, wenn sie jetzt mit aller Gewalt den Kreditzirkel wieder in Gang zu bringen versucht, es ist der Kampf um den Wert des Geldes, den die EZB da führt. Sie benutzt die Hoheit, um unökonomisch, ökonomisch nicht gerechtfertigten Kredit zu schaffen, damit der Kredit verwendet wird und die Geldschöpfung rechtfertigt. Ja, bloß damit es jeder weiß. Den Hoheitsakt kann jedes Land machen, auch Simbabwe. Aber den Wert schöpfen vom Geld, das können sie nicht. Das hängt an der kapitalistischen Verwendung. Und wenn die EZB bisher den Wert schöpft und das noch nicht zu einer radikalen Entwertung des Euro geführt hat, dann zeugt es davon, was für ein durchgesetztes Weltgeld diese Kunstwährung immerhin schon ist. Wenn Simbabwe dasselbe macht, dann entwertet der dortige Staat das Geld in genau dem Maß, in dem er es vermehrt. Jetzt bin ich eigentlich mit den Sachen fertig, die ich hauptsächlich sagen wollte. Ich mache mal noch eine Zusammenfassung. Zusammenfassung, die ein bisschen, oder wir machen wieder. Also ich mache noch eine Zusammenfassung. Die greift manches auf, was schon gefallen ist. Ich führe dann einen Punkt noch drüber hinaus. Was ist jetzt eigentlich das Finanzkapital? Ja, im Rückblick auf alles Besprochene. Das Finanzkapital ist, und da muss ich die einzelnen Abteilungen wie muss ich das machen? Das Finanzkapital ist die vergesellschaftete Macht des Eigentums mit der Bestimmung, als Kapital verwendet zu werden. So, jetzt habe ich eine schwere Definition gemacht. Jetzt muss ich erstmal die Sachen auseinanderklamüsern. Warum kann und wie kann eine Geschäftssphäre Kredit schöpfen und sagen, das wird mehr? Davon war vorhin schon die Rede. Nicht dadurch, dass das Geld an und für sich mehr wird. Von selber wird es nicht mehr. Es wird auch nicht dadurch mehr, dass man es wem anders lässt. Also verleiht. Auch dadurch wird es nicht mehr. An und für sich wird Geld bloß dadurch mehr, dass es in einem Produktionsprozess gesteckt wird, in dem ein Plus erzielt wird, aus dem dann unter normalen Umständen der Zins bezahlt wird und sich dann das Kapital, das sich auf den Produktionsprozess gar nicht erst einlässt, sondern gleich bei sich bleibt, nämlich im Finanzwesen, aus dem dann dieses Kapital seine Renditen hat. Die Lüge oder die praktizierte Fiktion, dass das Geld sich selber verwerten würde, kann das Finanzkapital sich leisten und schaffen, dadurch, dass es unter kapitalistischen Bedingungen, Bedingungen nämlich, in denen flächendeckend Arbeit lohnend angewendet wird, Bedingungen, unter denen sowohl Arbeit wie Produktionsmittel käuflich sind, dass es unter solchen Bedingungen genügt, über genug Geld zu verfügen, um einen Produktionsprozess, der was abwirft, in Gang zu setzen. Deswegen, weil es eigentlich, wenn die Beherrschung der Arbeit, wenn die Disziplin der Arbeitskräfte, wenn die Organisation der Gewerkschaften, wenn alles fertig ist, dann kommt es bloß noch darauf an, dass man genug Geld hat, um sich einen Profit zu kaufen. Deswegen kann das Geld selber sich aufspielen als es verwertet sich. Weil es die Macht ist, diesen Prozess in Gang zu setzen, kann das Geld als so tun, als wäre es Kapital außerhalb des Produktions- und Verwertungsprozesses, in dem Geld plus Kapital ist. Es kann sich außerhalb dessen, ohne dass es sich selber einlässt aufs Produzieren und Verkaufen, kann es sich als sich verwertendes Geld präsentieren. Und sogar sagen, es ist nicht nur eine Form des Kapitals, sondern es ist die eigentliche. Im Grund ist es eine Nutznießerei dessen, dass gesamtgesellschaftlich immer zu Arbeit lohnend angewendet wird. Aber es ist eine Nutznießerei, die sich gar nicht direkt an der Benutzung der Arbeit beteiligt, sondern die außerhalb davon stehen bleibt und die Selbstverwertung des Geldes organisiert. Wo hat es jetzt seine Macht her? Das Geld, dass es sich so verwerten kann. Davon, dass das Geld der Repräsentant des Eigentums ist. Der Repräsentant des ausschließenden Verfügens über den Reichtum der Gesellschaft und über die Arbeit. Diese Macht des Eigentums ist es eigentlich, was der Bankensektor organisiert. Und weil er die organisiert, kann er die Verwertung von Geld garantieren. Jetzt aber das Irre. Eigentum heißt doch eigen. Ja, es gehört mir und deswegen verfüge ich ausschließend drüber und nicht du. Und weil ich dich ausschließen kann, deswegen kann ich die Bedingungen setzen, unter denen du überhaupt an die Maschinerie und an die Produktionsmittel ran darfst. Diese Fähigkeit, wen auszuschließen, deswegen die Bedingungen zu setzen, unter denen der Ausschluss aufgehoben wird, das ist eigentlich die Macht des Eigentums, einen Kapitalverwertungsprozess in Gang zu setzen. Dieses Eigen, es gehört mir und nicht dir, dieses Eigen wird jetzt im Finanzkapital ausgerechnet vergesellschaftet. Das ist total irre. Das Eigentum ist nicht mehr eigen, aber seine Macht bleibt erhalten. Das Finanzkapital ist die vergesellschaftete Macht des Eigentums, getrennt vom individuellen Eigentümer. Die Banken, war vorhin die Rede, als allgemeine Schuldner der Gesellschaft, organisieren bei sich die gesamte Geldmacht der Gesellschaft. Und sie verwalten die gesamte Geldmacht der Gesellschaft in einzig dem Interesse, für das Geld da ist, mehr zu werden. Man muss auch so sagen, die Vergesellschaftung des Eigentums im Finanzkapital setzt diese Macht des Eigentums überhaupt erst ganz frei, nur noch für seinen eigenen Zweck da zu sein. Nicht mehr getrübt von irgendwelchen Idiosynkrasien von irgendwelchen Eigentümern, die tatsächlich mal meinen, sie müssen es verfressen oder verschenken oder schlampig sind beim Investieren. Nein, vergesellschaftet in der Hand der Banken, in der Hand des Finanzsektors, ist das Eigentum nur noch dafür da, wofür es da ist, mehr zu werden. Und die ganze Gesellschaft wird dem Zweck unterworfen, dem vergesellschafteten Privateigentum. Muss man sich mal vorstellen. das ausschließende Verfügen, aber nicht mehr als irgendwer hat's, sondern die gesellschaftliche Institution Bank hat's, das ausschließende Verfügen, und macht sich die ganze Gesellschaft und darüber dann auch eindeutig im Wesentlichen die gesellschaftliche Arbeit dienstbar. Da schaut an, wie die Welt heute ausschaut. Der Eigentümerkapitalist, ja, der sein eigenes Vermögen in eine Firma steckt, ist ein Auslaufmodell. Den gibt es schon noch irgendwo, aber eigentlich immer seltener. Heute existiert die Herrschaft des Kapitals über die Gesellschaft als doppelte. Als einerseits Geldkapital, getrennt von seiner industriellen und kommerziellen Verwendung. Wie? In der Form von Banken, in der Form von Investmentfonds, in der Form von Versicherungen. Großen Kapitalsammelstellen. Was tun die? Die kaufen Wertpapiere, produzieren Wertpapiere, finanzieren Firmen, besitzen die Eigentumstitel von Firmen, aber haben mit der Firma nichts zu tun. Können sich jederzeit trennen von dem Eigentumstitel. Ja? Handeln mit Eigentumstiteln von Firmen an der Börse, bewirtschaften ihr Portfolio, stoßen ab, kaufen an, haben nichts mehr zu tun mit der Firma und die Firma getrennt davon. Was ist die? Da gibt es auch den Kapitalisten eigentlich nicht mehr. Da gibt es bezahlte Manager, die von den Eigentümern der Aktiengesellschaft bezahlt werden. Und die Rolle des Kapitalisten als bezahlten, super gut bezahlten, Beruf ausüben, ohne Eigentümer zu sein. Also so schaut der moderne Kapitalismus aus. Alles Kapitaleigentum existiert als Geldkapital, getrennt von der Verwendung. Und alle Verwendung existiert als Auftragsarbeit des Geldkapitals. Das verführt ja manche dazu zu sagen, es gibt gar keine Kapitalisten mehr. Oder umgekehrt, wir sind alle Kapitalisten. Ja klar, man muss dann mal sagen, ja, jeder, der ein paar Spargroschen auf der Bank hat, ist in dem Prozess involviert. Und von der Familie Quandt unterscheidet sich einer, der für die Rente einen Aktienfonds anspart, heutzutage. Wodurch? Durch die Quantität. So, das war jetzt diese Zusammenfassung, die ich da nochmal machen wollte, die eigentlich bloß die zwei Bestimmungen nochmal aufgreift. Die eine aufgreift: Natürlich ist die Selbstverwertung des Geldes ein Fetisch, der aber diese Gesellschaft beherrscht und in ihr nicht eine Ideologie ist, sondern eine wirksame Macht. Und zweitens, diese wirksame Macht besteht in der Eigentümlichkeit der Vergesellschaftung des Privateigentums. Die beiden Bestimmungen wollte ich noch loswerden. Also selbstverständlich ist jetzt Zeit zu diskutieren, solange die Geduld reicht.
Ja, ich hätte gleich eine relativ konkrete Frage. Es ist ja sehr en vogue, das Finanzkapital anzugreifen. Namentlich die AfD macht es ja, oder jetzt jemand wie Björn Höcke, der das Finanzkapital ablehnt und sich eine organische Wirtschaft wünscht. Was entgegnet man diesen Menschen, die so argumentieren, also die jetzt wirklich nur dieses Finanzkapital angreifen wollen?
Also wenn die Banker nicht blöd sind und wenn die EZB alles kauft, was ein Schuldschein ist und was eine Bank hat, dann muss doch eigentlich die Konsequenz sein, dass die Banken Schulden produzieren. Da gibt es ja auch Innovationen, jede Menge Dreck. Und ja, und den der EZB andrehen.
Naja, die EZB hat auch ihre Kriterien, Papiere anzukaufen, und sie lockert die Kriterien in dem Maß, in dem sie den Markt schon so leergefegt hat, dass es langsam schwierig wird, noch neue Segmente von Wertpapieren zu finden, die man noch, die sie noch ankaufen kann oder will. Der Ausgangspunkt war eigentlich, sie kaufen Staatsanleihen der Euro-Staaten und das im Prozentsatz der Anteile der Euro-Länder am Stammkapital der EZB, das war der Einstieg. Aber da hat es dann schon immer gereicht, und dazwischen sind also halbwegs zuverlässige Pfandbriefe gekommen, und jetzt ist der Übergang zu Unternehmensanleihen in der Diskussion. Es ist nach wie vor der Standpunkt, nicht schlechte, sondern möglichst gute Schulden als geldgleich zu behandeln. Natürlich, die Ungleichung existiert immer, also insofern, aber so nach dem Muster, wer da schlau ist, produziert den größten Schrott und dreht ihn dem Draghi an, da haben die schon ihre Fachleute und sagen, den größten Schrott, den nehmen wir höchstens als allerletztes. Jetzt mal zurück zu dem, zu der anderen Frage, das ist ja nicht unbedeutend. Ja, die AfD kritisiert das Finanzkapital, ihr wisst, Faschisten kritisieren schon ewig das Finanzkapital. Hitler war ein Feind des Finanzkapitals, der auf eine ganz eigentümliche Weise, er hat gesagt, das sind die Juden, und dann hat er die Juden umgebracht und nicht die Bankiers. Aber es war auch da der Standpunkt, Zinsknechtschaft ist ein Auslaugen und Ausbluten lassen der ehrlichen, des ehrlichen schaffenden Kapitals, welches eben den materiellen Lebensprozess der Gesellschaft regelt, die Lebensmittel herstellt, Arbeit gibt, Verdienstquellen schafft. So, das ist der Gedanke von den Nazis gewesen, und das ist der Gedanke, den natürlich alle die haben, die sagen, unser Elend ist das Finanzkapital. Und im Grunde habe ich das Argument, das ich dagegen kenne, vorhin schon gesagt. Nämlich, es ist doch nicht so, dass das Finanzkapital einen anderen Zweck hätte als das sogenannte Realkapital. Es ist doch nicht so, dass sich die einen dass die einen den Zweck hätten, Lebensmittel zu produzieren, und die anderen den Zweck hätten, Geld abzugreifen. Sondern in demselben Zweck tun zwei was Verschiedenes. Und in der Regel ist es eine fruchtbare Kooperation. In der Regel ist es auch verkehrt, beim Realkapital zu sagen, es unterliegt einer Zinsknechtschaft. Es ist eine Hilfe für die Firmen, wenn sie mit Geld, das sie nicht besitzen, Gewinn machen können, den sie besitzen. Da ist kein Gegensatz. Der Gegensatz ist in der Krise, ist der Gegensatz. Wenn die Banken aus Sorge um ihr eigenes Vermögen Kredite zurückfordern oder keine neuen geben und damit Firmen in die Pleite treiben, dann ist in der Krise der Gegensatz da. Aber nur, weil es halt nicht funktioniert. Wenn es funktioniert, existiert kein Gegensatz zwischen Banken und kreditnehmender Wirtschaft. Um es nochmal anders auszudrücken. Die vorbürgerlichen Kritiker des Zinses, Martin Luther war so einer, ja. Der hat gesagt, das ist eine furchtbare Schweinerei. Man gibt eins hin und kriegt zwei zurück. Das ist doch kein reeller Tausch. Das ist doch kein Äquivalent. Oder man kriegt eins und muss zwei bezahlen, oder egal, ja. Der hat es dann mit Ochsen hinführen und rückführen und so weiter und so weiter. Gibt es so wunderbare Stellen halt in diesem Spätmittelhochdeutsch von dem Mann. Die haben was anders vor Augen. Die haben nicht kapitalistische Verhältnisse vor Augen, sondern Zinswucherer. Und Zins ist Wucher. immer dann, wo die Verwendung des Geldes nicht kapitalistisch ist. Also der Ratenkredit für den Normalmenschen, der hat natürlich den einfachen Effekt, der Mensch kauft die Ware teurer, als sie ist. Er kauft sie früher, als er sie bezahlen kann, aber er kauft sie teurer, als sie ist. Wenn er aus dem Gekauften, weil er drin wohnt zum Beispiel, nicht selber eine Geldquelle machen kann, dann ist es für ihn einfach ein Abführen von dem Tribut. Aber alle die, die mit Kredit, aus Kredit eine Geldquelle für sich machen können, für die ist es keine Zinsknechtschaft, sondern eine Hilfe. Also kurzum, ganz verkehrt da zu sagen, für die ehrliche Realwirtschaft bin ich, für die raffende Finanzwirtschaft bin ich nicht. Also wie gesagt, das waren Überlegungen, die habe ich alle vorhin schon mal angesprochen gehabt.
Ich habe eine Frage, und zwar zum, ja, ich sag mal, Machtverhältnis zwischen der Industrie und den Banken. Wie sind denn da die industrieeigenen Banken, meinetwegen VW-Banken oder Daimler-Bank einzuschätzen? Sind das nun so eine machtpolitische Antwort oder ist es mehr für die eigene Möglichkeit, seine Autos loszuwerden, dass man meinetwegen mit dem Zins besser spielen kann? Wie ist das einzuordnen?
Ich glaube, das mit dem Zinsspielen, ja, ist mehr die leichte Übung. Natürlich, die benutzen das, um Kredite beim Autoverkauf zu vergeben und damit erstens am Autokauf, Verkauf und zweitens am Zins zu verdienen. Klar, aber der wirkliche Punkt ist, alle richtig großen Kapitale bewegen selber so viel Kapital, dass sie sich die Optionen des Finanzkapitals selber zugänglich machen. Also, dass sie selber dann auch Geschäfte mit Geldoperationen machen. Und das ist dann nicht einfach an ihre eigenen Kunden, sondern dass sie Investitionen in der eigenen Firma zum Teil finanzieren, zum Teil ganz anders Zeug. Weil sie halt Milliarden zu verwalten haben, sagen sie, wäre doch schade, wenn man es bloß hätte. Da muss man was draus machen. Da muss man selber mit den Milliarden, die man zu verwalten hat, Schuldverhältnisse eingehen, dann hat man gleich 10 Milliarden zum Operieren. Und die benutzt man als Geschäftsquelle, wie jede andere Bank auch.